Shalom, guten Morgen. Uns freut es heute Morgen sehr, hier zu sein. Wie gesagt, schon seit vielen Jahren waren wir nicht mehr in Altensteig, aber ich habe es vorher Pastor Klaus Peter gesagt, wir haben sehr viele Segensstunden hier erlebt in Altensteig, wo Gott mich auch persönlich immer wieder angesprochen hat und neu ermutigt, auch Richtungsweisung gegeben hat für unser Leben. Ich kann mich erinnern, das ist selber, wie lange das her ist, da war noch Derek Prince am Leben und hat hier gelehrt und Lance Lambert und Johannes Fatsius und David Pawson, die meisten von ihnen sind alle schon beim Herrn oder vielleicht alle sogar, ich weiß gar nicht. Genau. Wie auch immer, uns freut sehr, dass wir hier sind. Wir haben auch hier von unserer Gemeinde immer wieder Jugendfreizeiten gehabt in Altensteig. Von daher ist es schön, heute wieder zurückzukommen. Meine Frau und ich, wir leben seit 28 Jahren in Israel. Ich bin damals als Student der Physik nach Israel gezogen und dort hat uns dann der Herr in die Arbeit der internationalen christlichen Botschaft geführt, wo ich das Vorrecht habe, diese Arbeit heute in Jerusalem zu leiten. Und es ist ein spannendes Land. Wir haben die letzten 28 Jahre viel biblische Prophezeiung vor unseren Augen, mit unseren Augen als in Erfüllung gesehen, wie sie sich erfüllt hat. Und wir werden heute Morgen wieder ganz neu erinnert, wie spannend es tatsächlich ist. Wir sind nicht gerade aufgewacht. Ich war schon wach, habe mich auf die Predigt vorbereitet, aber die Alarm-App auf meinem Handy hat geklingelt. Die habe ich eingestellt, dass wenn immer ein Red Alert in unserer kleinen Siedlung nahe bei Jerusalem läutet, dass wir dann sofort benachrichtigt werden. Und heute Morgen unser Sohn, wir haben ihn angerufen, da war er schon im Luftschutzbunker, als drei Raketen wohl relativ ziemlich direkt über unserem Haus in der kleinen Siedlung, in der wir leben, abgeschossen worden sind von den Iron Dome. Die letzten Tage sind, ich glaube, 600 Raketen abgefeuert worden von dem Gazastreifen auf Israel. Und es betrifft natürlich insbesondere die Siedlung in der unmittelbaren Nähe um den Gazastreifen herum. Man bezeichnet sie oft in den Medien als Settlers oder als Siedler. Man muss wissen über diese Leute, dass diese Leute genau das Gegenteil eigentlich sind. Die Leute, die dort um den Gazastreifen herumleben, das waren oft sehr linksliberale Juden, die ein Zeichen des Friedens setzen wollen, gesagt, wir werden es allen zeigen, wir schaffen es mit den Palästinensern in Frieden und Zusammenarbeit zusammenzuleben. Und diese Gegenden oder diese Siedlungen sind heute ganz besonders unter Angriff gekommen, nicht nur jetzt gerade, sondern die letzten Jahre. Ich denke, in manchen Konflikten manchmal bis zu 10.000 Raketen, die dort auf diese Regionen abgeschossen werden. Wir als christliche Botschaft, das ist einer unserer Arbeitsaktivitäten dort, wir sind dort unterwegs, auch diesen Menschen zu helfen. Wenn man sich vorstellt, wenn man dort in zum Beispiel Kfar Aza lebt, ist ein kleiner Kibbutz direkt an der Grenze zum Gazastreifen. Und wenn dort dieser Red Alert, wo ich diese App habe, aufleuchtet oder sein Signal abgibt, dann haben Menschen 10 bis 15 Sekunden Zeit, zu einem Luftschutzbunker zu springen. Man weiß heute, dass bei den Olympischen Spielen die Allerbesten der Welt in 10 Sekunden gerade mal 100 Meter schaffen. Der Durchschnittsbürger dort in Kfar Aza schafft wahrscheinlich gerade die doppelte Strecke. Das heißt, wenn diese Red Alerts leuchten oder wenn die losgehen, man muss dringend in jeglicher Möglichkeit einen Bunker bereit haben, ob es im Supermarkt ist, im Kindergarten ist oder im Mittagessenraum von dem Kibbutz. Und als christliche Botschaft, durch Unterstützung aus der ganzen Welt, konnten wir die letzten Jahre ungefähr 170 Luftschutzbunker dort aufbauen. Und manche sagen, ja, das ist jetzt nicht unbedingt so ein typisches Hilfsprojekt in Israel, aber vor, ich denke, es war 7, 8 Jahre, meine Frau und ich, wir haben auf der Zeltstadt gedient, auf der Schwäbischen Alb. Und da hat mein Telefon geklingelt. Ich habe gesehen, wie eine israelische Nummer angerufen hat und hat gesagt, spreche ich mit Jürgen Bühler. Also habe ich gesagt, jawohl, wer spricht hier? Er hat sich vorgestellt als Shai Hermesh, Mitglied der israelischen Knesset. Gesagt, Herr Bühler, Sie haben mir gerade das Leben gerettet. Da habe ich gesagt, es geht eigentlich nicht. Wir sind gerade auf der Zeltstadt, auf der Schwäbischen Alb. So weit reicht unser Arm nicht. Dann hat er gesagt, wir haben gerade in Kfar Aza einen Red Alert gehabt. Und ich bin in den nächsten Luftschutzbunker gesprungen und die Rakete hat frontal diese Bunkerwand getroffen. Mir ist nichts passiert, die Bunkerwand hat es einwandfrei ausgehalten. Und als ich im Bunker war, habe ich dort ein Schild gesehen, gespendet von der internationalen christlichen Botschaft. Ich sage, ich möchte Ihnen danken und sagen Sie das Ihren Freunden, dass Sie sich so um uns kümmern. Ich habe ihn erst jetzt vor 2 Tagen wieder angerufen, habe ihn gefragt, Shai, wie geht's euch? Ich habe gesagt, bitte betet für uns. Es ist nicht schwierig, vor allem für die Kinder in so einer traumatischen Situation aufzuwachsen. Und ich habe ihm versichert, egal wo wir hingehen, wir bitten die Leute, für euch zu beten. Und es ist ein enormer Trost auch für diese Leute dort. Man könnte viel erzählen, was gerade läuft. Es sind ja spannende Tage. Wir haben die letzten, ich schätze mal 4 bis 5 Monate, circa 800 jüdische Flüchtlinge aus Israel helfen können, aus der Ukraine helfen können, nach Israel heimzukehren. Darunter waren über 80 Holocaust-Überlebende. 4 von ihnen wohnen in unserem Heim jetzt für Holocaust-Überlebende in Haifa. Vor wenigen Tagen ist ein Flugzeug gelandet mit Flüchtlingen aus Äthiopien, also aus fast allen Gebieten, wo gerade Not am Mann ist, versucht die christliche Botschaft hier ein christliches Zeugnis der Liebe und der Freundschaft und des Trostes zu sein. Und von daher möchte ich euch alle einladen. Ich weiß nicht, Carina, ob wir Zeitschriften hier haben, aber die Carina kann sich sicher dafür einsetzen, dass die nächste Woche irgendwann mal das Wort von Jerusalem hier ausgelegt worden, wo ihr euch wunderbar informieren könnt über all die tollen Projekte. Ich möchte heute Morgen ein paar Gedanken weitergeben aus dem Römerbrief. Eine Stelle, die ihr sicherlich schon sehr oft gehört habt, aber es lag mir auf dem Herzen, das heute Morgen nochmal aufzugreifen. In Römer Kapitel 11, Vers 13, das sagt jetzt der Paulus an die Gemeinde in Rom, die ja sowohl aus Heiden als auch Juden bestand. In dieser Gemeinde gab es relativ viel, man würde heute sagen messianische Juden, aber die Mehrzahl der Gemeinde waren Leute wie ihr, wie ich und ihr alle. Ich sage immer, wir are bloody Gentiles, blutige Heiden dort in Israel. Ich selber komme aus einem Ort von der Schwäbischen Alb, der heißt sogar Heidenheim, also heidnischer könnte es nicht werden. Und jetzt an diese Leute spricht jetzt der Paulus, er sagt, euch Heidenchristen, aber sage ich, und ich lese jetzt hier ab Vers 17, wenn nun aber einige von den Zweigen ausgebrochen worden sind und du, der du ein wilder Ölbaum warst, also er spricht hier zu den Heidenchristen, du bist ein wilder Ölbaum, unter sie eingepfropft worden bist und dadurch Anteil an der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums erhalten hast, so rühme dich deswegen nicht gegen die andere Zweige, tust du es dennoch, so bedenke wohl, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Ein bisschen später gibt noch Paulus eine ziemlich ernste Warnung. Er sagt, passt auf, dass ihr wirklich nicht arrogant werdet. Sonst kann es euch genauso gehen wie den edlen Zweigen, die Gott nämlich abgeschnitten hat. Und dann heißt es in Vers 23, während umgekehrt jene, also die jüdischen, die noblen, die edlen Zweige, wenn sie nicht im Unglauben verharren, wieder eingepfropft werden, den Gott vermag, sie wieder einzupfropfen. Denn wenn du aus dem wilden Ölbaum, dem du von Haus aus angehörst, herausgeschnitten und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel eher werden diese, die natürliche Zweige, wieder in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden? Was Paulus hier tut, er vergleicht dieses ganze Verhältnis zwischen Heiden und Juden mit einem alten Ölbaum. Und dieses Gleichnis von einem Ölbaum, das hat nicht der Paulus erfunden, sondern in Jeremia Kapitel 11, Vers 16, da vergleicht Gottes Volk Israel, sagt, ihr seid ein Ölbaum. Und wenn ihr diese Stelle lest in Jeremia Kapitel 11, dann spricht Gott ein Wort des Zornes und des Gerichts über sein Volk aus. Gott sagt, ich werde Feuer in diesen Baum setzen und ich werde seine Bäume abhacken. Und genau dieses Bild übernimmt Paulus hier, sagt, Gott hat diesen edlen, kultivierten Ölbaum genommen, hat Zweige abgehackt und hat jetzt etwas getan, da werde ich gleich ein paar Worte dazu sagen, und hat wilde Zweige auf diesen Baum aufgepfropft. Das Erste, was ich heute Morgen uns erinnern möchte, ist diese Definition, die der Paulus hier gibt über diese zwei Zweige. Er sagt, das jüdische Volk, Israel, die Juden, das sind edle, kultivierte Zweige, die gehören eigentlich in den Baum. Und wir als Heiden, wir sind wilde Ölzweige. Ich weiß nicht, ob ihr schon einen wilden Ölbaum gesehen habt. Es gibt im Nahen Osten Sträucher, wo man sagt, das sind wilde Ölbäume. In Australien gibt es die wohl noch mehr als im Nahen Osten. Und es ist ein Gewächs, das ist ähnlich mit wie ein Unkraut. Da wachsen ein paar kleinere Früchte dran, aber diese Früchte sind ungenießbar. Man kann kein Öl draus machen, man kann sie nicht essen. Sie sind im Prinzip nichts Nütze und sie nehmen einem bloß den Platz weg. Und so sagt Paulus über uns Heiden, er sagt, so wart ihr. Und er sagt, das ist aber ein ziemlich hartes Wort. Man muss sich vorstellen, die Zeit damals, als Paulus diese Briefe schreibt, das jüdische Volk, für die gab es nur zwei, vielleicht maximal drei Volksgruppen. Das waren einmal das Volk Gottes, Israel, die hatten Bündnisse, Verheißungen mit Gott. Dann waren alle anderen Nationen, die Heidenvölker, egal woher sie kamen. Und dann gab es noch eine dritte Gruppe, und das wird hier in Deutschland ganz relevant, das waren nämlich die Barbaren. Warum wird es in Deutschland relevant? Weil wir haben hier durch Süddeutschland geht der Limes durch. Und diese alte Mauer, die hier vor 2000 Jahren in Süddeutschland stand und das Römische Reich von dem Rest der Welt getrennt hat, das war die Grenze zu den Barbaren. Paulus sagt in Römer Kapitel 1, ich bin ein Schuldner, sowohl Griechen, Juden und Barbaren, alle müssen das Evangelium hören. Heute Morgen habt ihr die Videos gesehen, wie eure Missionare zu Volksgruppen gehen. Da hätten damals die Juden gesagt, das sind waschechte Barbaren. Aber Paulus hat gesagt, ihnen muss das Evangelium gepredigt werden. Nochmal zurück auf diese Definition. Paulus sagt in Kapitel 9, sagt sie, die Juden, von denen er abstammt, sie sind folgendermaßen definiert, denen gehört die Sohnschaft, die Herrlichkeit, die Bündnisse, die Gesetzgebung, der Gottesdienst, die Verheißungen, die Erzväter, Christus dem Fleisch nach. Und man denkt oft an das Alte Testament und sagt, ja, das ist das alte Volk des Bundes. Das ist das alte Volk, das von Gott die Gesetzgebung erhalten hat. Aber viele dieser Begriffe, die Paulus hier verwendet, er sagt die Sohnschaft, die Herrlichkeit, die Verheißungen, wenn er Kapitel 8 liest, das ganze Kapitel ist voll von genau diesen Dingen. Er spricht von dem Geist der Sohnschaft und der Verheißung der Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit der Söhne Gottes und die Hoffnung von ihnen. Paulus sagt hier, diese Verheißungen gehören in erster Linie nicht der Gemeinde, sondern dem jüdischen Volk. Römer Kapitel 1, Vers 17 sagt Paulus, dieses Evangelium Jesu Christi, das hier in Altensteig gepredigt worden ist und wo Leute hier im Raum zuhören, wo Leute im Livestream zuhören und es seit über ganz Deutschland, auf der ganzen Welt verkündigt wird, diese Botschaft gehört in allererster Linie dem Volk Israel. Und dann spricht er in Epheser Kapitel 2, Vers 11 über die Heiden. Und ich erwähne es euch heute Morgen, auch wenn es vielleicht unangenehm ist, das zu hören, aber Paulus selber, er macht sich die Mühe und erinnert die erste Gemeinde. Epheser Kapitel 2, Vers 11, das sagt Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Deshalb erinnert euch daran. Wiederum, er spricht zu Heidenchristen. Derek Prince hat mal gesagt, wenn immer die Bibel sagt, erinnert euch daran, das sind in der Regel Dinge, die wir als Gemeinde vergessen zu neigen. Erinnert euch daran, dass ihr Unbeschnittene nach dem Fleisch zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israel, fremd der Bündnisse der Verheißung, ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt. Genau das Gegenteil, wie in Römer 9 das jüdische Volk beschreibt. Und dann fügt er hinzu, aber jetzt in Christus seid ihr nahe gekommen. Und dieses nahe gekommen bezeichnet er in Römer 11, sagt, ihr als wilde Zweige sind gegen die Natur eingepfropft worden in den Ölbaum. Was heißt es gegen die Natur? Ich weiß nicht, wer hat Obstbäume bei sich im Garten? Kann ich mal Hände sehen. Ein Großteil, wir sind heute an vielen Äpfelbäumen vorbeigefahren. Wir haben einen Apfelbaum in Heidenheim gehabt. Mein Vater hat ein Haus gekauft und meine Mutter hat gesagt, ein alter, starrischer Dinger. Der stand dort im Garten. Und die Äpfel, die gewachsen sind, das waren saure Äpfel, die zu nichts Nütze waren. Die waren zu sauer, um Most draus zu machen. Man musste sie eigentlich jedes Mal wegwerfen. Und ich kann mich erinnern, meine Mutter hat meinem Papa gesagt, Albert, den Baum schneiden wir ab. Und dann hat mein Papa, der hieß Albert Bühler, manche können sich vielleicht an ihn erinnern, er hat dann meiner Mutter gesagt, Frau, nein, den schneiden wir nicht ab, wir holen den Onkel Albert aus Esslingen. Und dann kam der Onkel Albert aus Esslingen und ich werde es nie vergessen, ich war ein kleiner Pim, vielleicht 8, 9 Jahre, und er kam mit seinem Werkzeug und hat diesen alten, starrigen Dinger, diesen Apfelbaum, ratzeputz abgeschnitten. Und da sind dann noch ein paar Stämme übrig geblieben und vielleicht noch ein, zwei Zweige von dem Baum sind übrig geblieben. Alles andere hat er abgesägt. Und ich habe gedacht, oh je, der macht den Baum kaputt. Und dann ist er zu seinem Auto zurückgegangen und dann hat er den Kofferraum aufgemacht und hat dann edle Zweige von Esslingen, von seinem Baumstückle mitgebracht, Bosskopfäpfel. Weiß nicht, ob man die heute noch gibt. Das waren die Pink Ladies der 70er Jahre. Und hat die mitgebracht und hat dann diese Boskop-Äpfel an unseren Baum angepfropft. Und ich habe als Junge nicht schlecht gestaunt, als 2, 3 Jahre später die besten Äpfel von diesem Apfelbaum gewachsen sind. Was Paulus hier sagt, was Gott in diesem Ölbaum getan hat, ist genau das Gegenteil. Keiner von euch, der einen Baum zu Hause hat, wird sowas je machen oder dran denken, sowas zu tun. Wenn man einen Baum umpfropft, hat man immer einen groben, rauen, wilden Stamm und man tut edle Äste raufsetzen. Gott hat es genau umgekehrt gemacht. Er hat einen edlen, kultivierten Baum gehabt und hat euch wilde Schwaben darauf gesetzt. Und wisst ihr, was passiert ist? Das Wunder, was normal gegen jegliche Natur ist, ist passiert. Der Geist Gottes ist in euch gekommen und hat euch in die Lage versetzt, Frucht fürs Reich Gottes zu bringen. Und Paulus sagt, vergesst es ja nicht. Werdet ja nie arrogant diesen originalen Stämmen oder diesen originalen Zweigen gegenüber, weil sie gehören eigentlich dorthin. Ihr seid unter sie eingepfropft worden. Ihr habt Anteil, dieses Wort Anteil im Griechischen heißt Zuk Koinono. Das Wort Koinonia kennen wir alle, das heißt Gemeinschaft. Zuk heißt Teil oder mit. Das heißt, wir sind mitten Teil einer bestehenden Gemeinschaft geworden. Es war nicht unser Baum, war nicht der Gemeindebaum, sondern es war deren Baum, wo Gott uns durch Gnade eingepfropft hat. Und warum erzähle ich euch das? Zum einen, um uns daran zu erinnern, wo eigentlich unsere Wurzeln sind. Aber zweitens, noch viel wichtiger, wir leben heute in einer Zeit, ich denke, dass wir Augenzeugen von einem Paradigmenwechsel im Reich Gottes sind. 2000 Jahre lang haben Leute diese Geschichte gelesen und ich muss sagen, sie sind vielleicht bei Gott damit weggekommen, dass sie dem wenig Bedeutung beigemessen haben oder vielleicht gesagt haben, ja, das gilt für heute uns nicht mehr. Warum? Weil die überwiegende Mehrheit, wie Gott gearbeitet hat auf dieser Welt, war unter den Heidennationen. Missionare sind ausgesandt worden, wie ihr es heute Morgen gesehen habt, weil der Gottes Augenmerk war, dass das Evangelium vom Reich Gottes bis an die Enden der Erde verkündigt worden ist. Und ihr seid heute die erste Generation, kann man sagen, die sich darüber nachdenken muss, was passiert denn da eigentlich im Nahen Osten? Warum fliegen dort Raketen heute Morgen? Warum sind die Juden nach 2000 Jahren wieder zurückgekehrt in ihr altes Land? Und nicht nur das, viel aufregender, warum gibt es dort heute seit 2000 Jahren wieder eine messianische Gemeinde? Ich werde es nie vergessen, als meine Frau und ich nach Israel kamen, vor 25, 26 Jahren, da war eine Konferenz stattgefunden. Der Leiter dieser Konferenz hat gesagt, heute sehen wir hier die größte Konferenz an jesusgläubigen Juden seit der Zeit der Apostelgeschichte. Paulus sagt hier in Römer Kapitel 11, Vers 24, sagt, wenn er schon die wilden Zweige einpfropfen kann in diesen Baum, wie viel mehr, sagt er, werden wieder diese natürlichen Zweige in ihren Baum eingepfropft. Die gehören eigentlich dorthin. Man hört heute sehr oft, sie sagen, oh, die Juden, es ist ein hartes Volk, es ist fast unmöglich, sie zum Glauben zu bringen. Was Gott uns hier sagt, wenn ihre Zeit gekommen ist, wird es noch 10-mal leichter sein, als einen Schwaben ins Reich Gottes zu bringen. Und wir leben heute in einer Zeit, wo ihr mit eigenen Augen wieder seht, wie diese Bäume wieder ihre ursprüngliche Zweige erhalten oder dieser Baum seine ursprüngliche Zweige erhält. Und warum ist das so wichtig? Paulus sagt, wenn das geschehen wird, das wird einen Paradigmenwechsel mit sich bringen. Ich lese euch zwei Verse vor von Römer Kapitel 11, in Vers 12. Da sagt der Paulus, wenn nun schon ihr Fall, also ihr Abgeschnittensein von diesem Baum, Segen für die Menschheit und ihr Verlust ein reicher Segen für die Heiden geworden ist, wie viel segensreicher wird dann erst ihre Vollzahl sein? Vers 15, denn wenn schon ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt zur Versöhnung der Welt geführt hat, was wird da ihre Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Paulus sagt, überlegt es euch. Diese Zweige sind abgeschnitten worden und das Ergebnis war, schaut euch um, wunderbare Gemeinden weltweit, Erweckungen in Afrika, in Asien. Und Paulus sagt, überlegt, wenn nun diese originale Zweige wieder zurückkommen, es wird noch viel herrlicher werden. Das heißt, Gott wird erst richtig Gas geben, wenn das passiert. Paulus sagt, es wird so sein wie eine nukleare Explosion von Gottes Auferstehungskraft hier auf dieser Erde. Das Endergebnis davon wird sein, dass Jesus wiederkommt. Aber was es jetzt schon bedeutet, ich denke, dass das nächste große endzeitliche Ereignis, das wir erleben werden, ist, dass Gott eine gewaltige Erweckung nach Israel schicken wird. Jesus sagt in Lukas Kapitel 21, er hat gesagt, Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen über eine lange Zeit, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Ihr seid die erste Generation, seit 50 Jahren ist Jerusalem eine jüdische Hauptstadt vom Staat Israel. Das heißt zweierlei Dinge. Nummer eins, das, was ihr am Anfang gesehen habt, diese Missionare. Wir haben nicht mehr viel Zeit, die Welt mit dem Evangelium zu erreichen. Das heißt, setzt eure volle Energie rein, unterstützt diese Leute mit allem, was geht, dass sie ihren Dienst vollenden können. Aber zweitens ruft Gott uns auch auf, dass wir sagen, wir wollen ein Augenmerk auf diese ursprüngliche Zweige setzen, in die wir oder unter die wir eingepfropft worden sind. Die Gemeinde in Rom berichtet er am Ende, Kapitel 15, er sagt, da gab es eine Gemeinde in Mazedonien, die hat mir ein tüchtiges Opfer mitgegeben für die Heiligen in Jerusalem. Warum? Weil sie haben verstanden, dass sie Schuldner dem jüdischen Volk gegenüber geworden sind. Und wir als Schwaben, ob wir es mögen oder nicht, wir sind Schuldner dem jüdischen Volk gegenüber. In vielerlei Hinsicht. Diese Bibel wurde uns von Israel gegeben. Aber wir als Schwaben oder auch als deutsches Volk sind in besonderer Weise Schuldner. Ich bin heute mit meiner Frau durch Möttlingen gefahren. Dort gab es in den 50er Jahren, weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, einen messianischen Juden, der hieß Abraham Poliak. Und da sind manchmal bis zu 5000 Menschen zu ihm gekommen, da nach Möttlingen. Und er hat eine Botschaft gehabt, hat gesagt, wir als deutsches Volk, messianischer Jude, er war Flüchtling in Tel Aviv, kam dann nach dem Krieg zurück. Wir sind Schuldner geworden dem jüdischen Volk gegenüber. Wir haben den Augapfel Gottes angetastet. Und ich sage euch was, durch mich als Deutschen, dass ich dort die christliche Botschaft leiden kann. Viele Leute sagen, Mensch, ist das so schwer. Der Segen, den ich dort sein kann, ist vielleicht besser wie von jedem anderen Volk, weil sie sagen, Mensch, was ist plötzlich passiert, dass deutsche Christen aufstehen und segnen. Das merke ich, wenn wir nach Kfar Aza kommen, uns mit Shai Hermesh treffen und anderen. Sie sagen, ihr wisst gar nicht, was für eine Ermutigung es für uns bedeutet. Gerade ihr als Deutsche kommt hierher und kümmert euch um uns. Die gleiche Botschaft hören wir im Holocaust-Heim. Und ich möchte euch als Gemeinde einfach ermutigen. Ich weiß, ihr seid schon auf einem großartigen Weg, Israel zu unterstützen. Macht weiter daran. Und zweitens, ich möchte euch ermutigen, euer Wort und eure Arbeit, die ihr macht und eure Unterstützung, die ihr für Israel gebt, sie wird wahrgenommen in Israel. Das erleben meine Frau und ich täglich, wie Leute berührt werden durch das, dass Menschen aufstehen und sagen, wir wollen dieses Volk segnen. Wir sind ihre Schuldner, geistlich gesehen, aber auch als Nation. Ich möchte gar nicht von Schuld sprechen, aber dass Christen bereit sind, ihre Verantwortung zu übernehmen. Dazu möchte ich euch Gottes Segen wünschen. Jürgen, ich weiß nicht, ob es dir begab oder meiner Frau, aber wir werden noch ein Lied hören. Genau, Jürgen. Es gibt heute sehr viele Jürgens auf der Toilette unten, wenn ich nochmal einem Jürgen begegnet. Wünsche euch Gottes Segen.